Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Menschen beim Einkauf beschäftigt: Bio, Regionalität und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Simon Huber, bin Student an der FH Wieselburg und wir sind das Projektteam 7 für die. Und mit mir ist die Carina Brasel.
Genau, ich bin die Carina Brasel und ich bin heute der Co-Host.
Diese Begriffe sehen wir überall im Supermarkt, auf Verpackung oder in der Werbung. Viele Menschen glauben, dass solche Produkte automatisch besser für die Umwelt und Gesundheit sind. Aber stimmt das wirklich oder spielt Marketing dabei eine größere Rolle? Genau darüber wollen wir heute sprechen, gemeinsam mit den Experten herausfinden, was hinter diesen Begriffen wirklich steckt und welche Unterschiede es zwischen Bio und konventioneller Landwirtschaft gibt. Unser erster Gast ist Leo Gruber-Doberer, ein Biolandwirt. Er arbeitet nach Bio-Richtlinien und erklärt uns, wie Biolandwirtschaft in der Praxis funktioniert. Leo, möchtest du dich kurz selbst vorstellen?
Ja, hallo. Mein Name ist, wie gesagt, Leo. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Bin seit einigen Jahren aktiver Biolandwirt, also habe eine konventionelle Landwirtschaft vor mittlerweile 7 Jahren als Bewirtschafter übernommen, haben dann begonnen, den Betrieb auf Bio umzustellen, sind dann seit 2021 vollständig biozertifiziert, machen Bio-Ackerbau, also wir bauen ganz klassisch Mais, Weizen, Sojabohne, Ölkürbis und auch andere Früchte an, aber auch Direktvermarktung machen wir, vor allem mit Erdäpfeln und was unser Spezialprodukt ist, Wassermelonen und Speisekürbis und anderes Gemüse.
Unser zweiter Gast ist Michael Schmidt, ist konventioneller Landwirt. Er gibt uns Einblicke in die konventionelle Landwirtschaft. Michael, möchtest du dich auch kurz vorstellen?
Ja, gerne. Hallo zusammen. Also mein Name ist Michael und ich betreibe gemeinsam mit meinen Eltern eine konventionelle Landwirtschaft. Wir bewirtschaften ca. 170 Hektar, machen Ackerbau und Stiermast. Unsere Kulturen sind Ölkürbis, Weizen, Gerste, Mais, für die Tiere auch, Ölkürbis, Zuckerrüben, Soja und hin und wieder auch Dinkel. Sind jetzt nicht in der Direktvermarktung, machen das hauptsächlich über fixe Händler. Das heißt, entweder direkt zur Mühle oder dem Lagerhaus etc. Genau.
Vielen Dank, dass ihr heute bei uns seid. Viele Menschen möchten heute bewusster einkaufen, aber oft ist es schwer zu verstehen, was Begriffe wie Bio, regional oder nachhaltig wirklich bedeutet. Deshalb wollen wir heute genauer darüber sprechen. Viele Menschen denken, Bio ist automatisch besser. Aber was sind eigentlich die wichtigsten Unterschiede zwischen Bio und konventioneller Landwirtschaft? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bio und konventioneller Landwirtschaft?
Ja, ich meine, und ich vielleicht gleich reden darf, Leo. Man kann es vielleicht ein bisschen so vorstellen, von den Förderrichtlinien her. Die AMA, der Agrarmarkt Austria, gibt ja da ein bisschen was vor, was eigentlich über die EU ein bisschen gefordert ist. Es gibt so 3 Stufen. Das ist so der klassische, wenn man es noch die Förderrichtlinien sagt, klassisch konventionelle Ackerbau. Das ist, man verpflichtet sich quasi, zum Beispiel gewisse Flächen stillzulegen. Das ist 4% beim ganz klassischen Bereich. Dann gibt es die abgestufte Version. Vielleicht kann man sich das ein bisschen so vorstellen wie Bio-Light. Das ist dann zum Beispiel UBB. Da verpflichtet man sich einfach mehr Flächen stillzulegen, gewisse Auflagen zu erfüllen mit Hangneigung, Zwischenfrüchte mehr zu integrieren. Genau, und dann gibt es halt noch Bio. Das ist halt dann nochmal eine Draufgabe, was halt dann auch den Pflanzenschutz betrifft, was halt dann nicht, oder zumindest der chemische Pflanzenschutz, was dann nicht erlaubt ist. Weniger Dünger, zumindest keinen konventionellen Dünger wie die stickstoffimpilierte Form, Phosphor, Kali, sondern nur organischer Dünger. Genau, das ist bei UBB schon erlaubt, aber halt, wie gesagt, mit schon gewissen Einschränkungen auch, ja. Wenn du vielleicht noch was ergänzen willst, Leo.
Ja, geschichtlich gesehen kann man vielleicht sagen, der wichtigste Unterschied zwischen Bio und konventionell ist einfach, wie der Michel schon angeschnitten hat, der Verzicht in der biologischen Landwirtschaft auf das Haber-Bosch-Verfahren, also auf die Herstellung von künstlichen Dünger, was wir alle unter Kunstdünger kennen, und eben der Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz, also auf Herbizide. Das sind eigentlich die wichtigsten Grundsätze. Und ein Biolandwirt kann nicht einfach sagen, ja, ich bin jetzt Biolandwirt, sondern was da die wichtigste Richtlinie ist, ist die EU-Bio-Verordnung. Das heißt, eigentlich gilt für alle Landwirte in der gesamten Europäischen Union die gleiche Richtlinie, sozusagen die Basis ist die EU-Bio-Verordnung. Und jeder, der nach dieser arbeiten will, muss sich zertifizieren lassen. Ja, das heißt, man muss sich eine Kontrollstelle suchen, die dann einmal im Jahr auch einen Betriebsbesuch machen, mindestens einmal im Jahr, und den Betrieb dann auf diese Einhaltung der EU-Bio-Verordnung eben prüfen. Und da ist eben, sind die wichtigsten Dinge eben, dass man zum Beispiel nur biologisches Saatgut verwendet oder nur Saatgut, das für den biologischen Landbau zugelassen ist, dass man eben nur Dünger aus natürlichem Ursprung verwendet, in welcher Form auch immer. Und dass man eben Pflanzenschutzmittel auch nur natürlichen Ursprung, wenn man welche verwendet, da auf den Betrieb eingesetzt werden. Das wird kontrolliert, dann kriegt man ein Zertifikat. Und mit diesem Zertifikat bin ich dann eben auch, wie der Michel schon gesagt hat, noch Förderrichtlinien Biolandwirt und habe dann eben auch Anspruch auf erhöhte Flächenförderungen, die ich eben als Biolandwirt auch bekomme.
Dann danke schon mal für die interessanten Einblicke. Was würdet ihr sagen, sind jeweils die Vor-, aber ja auch die Nachteile?
Ist da zum Beispiel da bei Bio der Ertrag vielleicht ein bisschen geringer wegen die Dünger? Oder die Vorgaben.
Das führt sicher schon zu der ersten längeren Diskussion. Da kommt man jetzt, glaube ich, 2 Stunden allein mit dem verbringen, was sind Vorteile, was sind Nachteile. Natürlich ist ein biologisch bewirtschafteter Acker nicht so hochertragsfähig wie ein Acker, der nach konventionellen Richtlinien bewirtschaftet wird. Denkt man zum Beispiel an den Weizen. Ja, Weizen braucht sehr viel Stickstoff, um eben seinen Höchstertrag zu erreichen. Das schaffe ich, also diese Mengen Stickstoff hinzubringen, die da auch erlaubt ist, schaffe ich im biologischen Landbau eigentlich nicht gut. Und dann kommt nur dazu, dass eben auch Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden im konventionellen Bereich, nicht nur jetzt dagegen Unkräuter, sondern eben auch, um die Pflanze gesund zu halten, wenn man so will, mit Fungizide. Das macht auch der Biolandwirt nicht und natürlich hat das dann Auswirkungen auf den Ertrag. Also das ist auf jeden Fall schon ein Nachteil.
Aber weiter da kurz ein bisschen dazwischengrätschen darf. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ich finde es teilweise nicht so ein Nachteil. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Kultur Ölkürbis anschaust, es konsumieren sehr viele Leute, glaube ich, Kürbiskernöl oder haben es zumindest schon mal gehört, mal kurz gekostet. Da ist es eigentlich nicht ganz so, ja. Also ich glaube, wir haben letztes Jahr mal diskutiert, ertragsmäßig Ölkürbis sind wenige Pflanzenschutzmittel, chemische Pflanzenschutzmittel erlaubt, egal jetzt ob Bio oder nicht. Also das heißt, du hast schon mal keine Auswahl. Also ich finde, da bist du jetzt nicht so im Nachteil oder ist halt einfach so gegeben. Und ja, ich denke mal, im Endeffekt ist es einfach ein bisschen eine wirtschaftliche Rechnung, weil man schaut sich dann auch, man kriegt vielleicht ein bisschen eine höhere Förderung, der Preis ist ein bisschen höher. Es ist von Kultur zu Kultur und von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ja. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir es gehabt, wir als Konventioneller, wo man jetzt meinen würde, man kann so viele chemische Sachen einsetzen, ja, im Ölkürbis zum Beispiel, ist nicht der Fall. Ja. Also da warst, glaube ich, du sogar bei manchen Sachen vom Ertrag jetzt rein, vom Reinertrag von den Kürbiskerne, von den Ölkürbiskerne höher, obwohl du jetzt Bio bist, ja, und man mutmaßlich annehmen würde, dass da weniger Ertrag ist. Also es ist nicht immer so. Mhm. Bei diesen Standardkulturen wie Weizen, Gerste, Mais ist es normal schon so. Aber so, bei so Sonderkulturen und so, ja, ist es dann vielleicht nicht so. Und da Ja. Muss man sich das anschauen, ja.
Das kann ich bestätigen, ja. Das ist sicher so, dass das von Kultur zu Kultur unterschiedlich ist. Es ist auch in der Tierhaltung ganz unterschiedlich, ja. Also, wenn man ganz ehrlich ist, ein Laie würde jetzt zum Beispiel einen Milchviehbetrieb in Österreich, der von einem konventionellen Landwirt geführt ist, nicht am ersten Blick erkennen, dass ob das jetzt also der würde vielleicht auch meinen, das könnte auch ein Biobetrieb sein, ja. Mhm. Also die einzige Differenz ist so die verpflichtende Weidehaltung im Bio. Und wenn ich da jetzt im Winter so einen Betrieb besuche, dann habe ich keine Weidehaltung und dann wird der Biobetrieb nicht anders ausschauen wie der konventionelle Betrieb. Mhm. Wenn man zum Beispiel aber jetzt anschaut, die Schweinehaltung, ja, wo der Bioanteil verschwindend gering ist in Österreich, da reden wir von 2-3% der Gesamtmenge an Schweinefleisch, was produziert wird, ist Bio. Da sind die Unterschiede dann schon größer, ja, weil wir verpflichtende Einstreu haben, weil wir viel mehr Platz haben. Also das ist je nach Produktionsverfahren ganz unterschiedlich und Vorteile kann man jetzt oder Nachteile kann man jetzt da auf Basis der Wirtschaftlichkeit diskutieren. Da werden wir, wie du richtig gesagt hast, einmal dort den Vorteil finden, einmal da den Vorteil finden. Man kann es Richtung Effizienz diskutieren, man kann es Richtung Ressourceneinsatz und also Output-Input diskutieren. Gibt es viele Varianten. Ja.
Ja, Richtung Selbstbild. Also da sind sehr viele Sachen möglich. Ja. Oder Weltbild, je nachdem. Ja. Genau.
Ja, dann vielen Dank für den Einblick. Kommen wir zur nächsten Frage. Viele Produkte im Supermarkt werben mit solchen Begriffen, aber oft wissen KonsumentInnen gar nicht genau, was sie wirklich bedeuten. Werden Begriffe wie Bio, regional oder nachhaltig manchmal mehr als Marketing benutzt?
Würde ich sagen, auf jeden Fall, ja. Also du kannst auf ein Produkt aufschreiben, teilweise nachhaltig produziert oder weiß nicht, bei guter Sonne produziert. Aber das heißt nicht, dass es Bio ist, ja. Oder das heißt nicht, dass die Bedingungen so optimal waren. Oder man kann immer die Welt schönreden teilweise. Es gibt natürlich Regelungen, was hinaufgeschrieben werden kann. Ja, auf was man sich nicht auf jeden Fall beziehen kann, ist, und das habe ich heute auch mitgebracht, das ist so ein, ja, schauen wir uns das kurz an, so eine Bio-Kokosmilch. Und wir haben vorher gerade vor dem Gespräch ein bisschen diskutiert oder ein bisschen geschaut. Sie kommt aus Vietnam. Man weiß jetzt die ganz genauen Hintergründe nicht, aber man kann sie zumindest anhand des EU-Bio-Siegels ein bisschen dorthin handeln und sagen, oder schon dorthin handeln und sagen, das ist geprüft biologisch. Das gilt sowohl für österreichische, für nicht österreichische und halt auch nicht EU-Produkte. Genau.
Was sind die Richtlinien dann von Länder zu Länder unterschiedlich, weil du gerade erwähnt hast, Vietnam, haben die andere Richtlinien als wie in Österreich, oder ist es so, dass das Produkt jetzt in Österreich verkauft wird und dadurch muss das Produkt selbst die österreichischen Bio-Richtlinien?
Also wenn es in der EU als Bio-Produkt verkauft werden soll, dann muss es die Richtlinien der EU-Bio-Verordnung einhalten, egal wo es herkommt. Ja, und das ist in dem Fall der Fall. Also sobald das EU-Biologo oben ist, ist es nach Standard der EU-Bio-Verordnung kontrolliert. Da gibt es dann irgendeine Kontrollstelle, entweder eigene in Vietnam, die eben von anderen Kontrollstellen in der EU akzeptiert wird. Oder teilweise gibt es Kontrollstellen in der EU, die weltweit unterwegs sind und eben solche Produzenten kontrollieren. Und nur wenn die Richtlinien einhalten, dann kriegen die auch das EU-Biologo. Ja, das ist der große Vorteil auch bei solchen Produkten wie einer Kokosmilch der Biolandwirtschaft, dass da eben erstens einmal eine EU-einheitliche Regelung gibt und sozusagen auch ein bisschen einen Importschutz, wo man eben sagt, hey, wenn Sie nach Bio-Standard produzieren wollt, dann müsst ihr die Bio-Richtlinien einhalten. Was man schon diskutieren kann, ist, ob diese Zertifizierungen in abgelegenen Gebieten der Welt auch immer wirklich so ablaufen, wie wir uns das alle wünschen würden. Ja, das glaube ich, muss man diskutieren und kann man diskutieren. Und es gibt auch schon Fälle, wo man sagt, da ist Korruption im Spiel gewesen und so weiter. Also, aber ich würde auch, Michael hat es eh angeschnitten, ich würde schon sagen, wenn ich glaube, ich muss mir Kokosmilch kaufen, dann ist trotzdem besser, ich kaufe mir Bio-Kokosmilch. Das kann man, glaube ich, in dem Fall schon sagen.
Okay.
Haben Sie vielleicht Beispiele, wo Konsumenten leicht getäuscht werden könnten?
Naja, eben wenn es um den Einsatz geht von Pflanzenschutzmitteln, von Düngemitteln, man muss sich vorstellen, so ein Kontrolleur, und ich war selber mal während meines Studiums in der Biozertifizierung und habe in Rumänien zum Beispiel Maisfelder kontrolliert. Und Maisfelder in Rumänien sind circa so groß wie ganze Betriebe in Österreich. Ja. Also, und dann stehst du dort und du siehst das Feld einmal im Jahr, ja, kurz vor der Ernte. Und natürlich, also Pflanzenschutzmittel findet man aufgrund von Analysen in den Blättern, je nach Pflanzenschutzmittel, aber man findet sie, ja, das vielleicht schon. Aber ob der da irgendwann einmal einen Kunstdünger ausgebracht hat oder nicht, ist oft schwer nachzuvollziehen. Und ich will nicht ausschließen, dass es da manchmal auch zu Konsumententäuschung kommt. Aber das liegt sehr viel auch an den Händlern, die da in der ganzen Branche unterwegs sind. Kann auch Beispiele bringen. Und zum Beispiel hat Österreich vor, weiß ich nicht wann es war, vor etlichen Jahren, ein kleines Handelsabkommen mit Togo abgeschlossen, einem kleinen Staat in Afrika. Und auf einmal ist Bio-Soja-Bohne aus Togo von einem Händler in Österreich aufgetaucht. Also der hat das importiert. Ja, keine Ahnung. Da muss dann auch eine Kontrollstelle durchgewinnen sein und das kontrolliert haben. Und ob das notwendig ist und ob da wirklich alles so gut gegangen ist, wie wir uns das vorstellen, das stelle ich mal in Frage.
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Was sollten Konsumenten beim Einkauf beachten? Und welche Tipps könnt ihr an Konsumenten geben, die was halt wirklich nachhaltig einkaufen wollen? Was sollen die am besten schauen?
Ja, also ein paar Sachen. Es ist immer, wie wir schon angesprochen haben, die Wirtschaftlichkeit, es wird alles teurer, Inflation etc. Ich glaube, wenn man ein bisschen ein Budget zur Verfügung hat und sich das auch leisten will, kann man ja einfach zum Hofladen um die Ecke gehen einmal und sich die Produkte aus nächster Nähe kaufen. Wenn man wirklich meint, man braucht jetzt eben diese Kokosmilch oder so, wie schon angesprochen, das Bio-Siegel, das EU-weit eben gilt, das ist sicher gut. Ja, und sie vielleicht auch einmal, ja, ich bin immer ein Fan davon, sich verschiedene Sachen anzuschauen und einfach einmal in Österreich mit einem konventionellen Landwirten, wo man glaubt, von dem kann man gut reden, mit dem vielleicht ein bisschen reden und mit einem Biolandwirten und sich einfach einmal einen Einblick in die Arbeit in der Landwirtschaft ein bisschen zu geben. Und ich glaube, das hilft auch für das Einkaufsverhalten dann und man weiß dann, wie es ein bisschen läuft in der Produktion und dann auch im Handel. Und ja, einfach Ohren offen halten, Augen offen halten und wo es geht, wo es auch die Geldbörse zulässt, ein bisschen regional einkaufen. Genau.
Ja, und auch genau hinzuschauen, ob regionale Produkte immer teurer sind. Also das ist genau, zum Teil, ja, ist es so. Aber es gibt natürlich auch Produkte, wo das auf keinen Fall so ist oder wo das nur minimal so ist. Und ja, Herkunft. Also auf Herkunft zu achten im Supermarkt ist auf jeden Fall einmal der beste Weg. Ja, das war für mich einmal das Erste. Da haben wir auch Siegel in Österreich, die bekannt sind wie das Amagütesiegel auf Fleisch, auf Milch, auf Eiern, auf Getreide mittlerweile, wo eben dann festgelegt ist, dass es mit Sicherheit, dass jede Produktionsstufe in Österreich stattgefunden hat. Und wenn man das einmal hat, ja, dann kann man vielleicht sich noch anschauen und gewisse Tierwohlprodukte kaufen und ja, dann eben war nur das Bio-Produkt, das sozusagen dann auf dieser Pyramide dann die Spitze ist. Ja, wir wissen, dass das Einkaufsverhalten von Konsumenten zwar bei Umfragen immer meinen würde, sie schauen auf Regionalität, wir wissen aber in der Realität ist das dann ein bisschen anders. Und wenn man aber mit einem offenen Auge und einem offenen Ohr durch Österreich fährt, dann sieht man vielleicht auch, dass es doch noch viele Menschen gibt, nämlich die Bauern, die diese Landschaft prägen und auch pflegen. Und ich weiß nicht, wenn man durch die EU fährt, es gibt, glaube ich, selten eine so wunderschöne Landschaft wie in Österreich. Und damit diese gepflegt werden kann, braucht es wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Und die haben die Bauern vor allem dann, wenn ihre Produkte gekauft werden. Das heißt, der will, dass Österreich gepflegt ist, der will, dass es eine aktive Landwirtschaft in Österreich gibt, der muss österreichische Produkte kaufen. Auf das sollten die Konsumenten schauen.
Ja, vielen Dank für eure Meinungen. Und jetzt komme ich zu der nächsten Frage. Konventionelle Landwirtschaft wird mit Spritzmitteln und Bodenverseuchung in Verbindung gesetzt und gilt oftmals als Sündenbock für Insektensterben, Grundwasserverschmutzung und hohe Treibhausgase. Kann auch konventionelle Landwirtschaft nachhaltig sein?
Wenn ich vielleicht gleich darf wieder. Auf jeden Fall. Also wieso nicht? Ich habe es eh vielleicht schon angeschnitten am Anfang. UBB ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, eben diese Abstufung von den Förderrichtlinien, wo auch konventionelle Landwirtschaft sich verpflichtet. Erstens einmal, ich glaube, das ist eh immer ein Ziel der Landwirtschaft, integrierten Pflanzenschutz zu machen. Also das heißt, chemischen Pflanzenschutz, sprich Spritzmittel, nur dann einzusetzen, wenn es keine andere wirtschaftliche Möglichkeit mehr gibt oder die nicht auch optimal ist. Also was heißt das auf Deutsch? Du schaust zuerst, kannst du es mechanisch irgendwie in den Griff bekommen, das Unkraut, sei es jetzt Distel oder andere Sachen, also Distel oder Vogelmiere. Es gibt ein paar Beikräuter, sagen wir da, jetzt vom Ölkürbis. Oder ja, hast du irgendwelche Insekten, was dir helfen, dieses Unkraut oder dieses Schadinsekt für die Kultur zu behandeln. Und erst dann, wenn wirklich das überhaupt nicht mehr möglich ist, ist halt der chemische Pflanzenschutz, kommt der zum Einsatz. Aber das ist ja auch nur mit dem Vorbehalt, jetzt wieder am Ölkürbis zu sagen, da ist nur ein Mittel im Vorauflauf, das heißt, bevor die Pflanze über die Bodenschicht kommt, erlaubt. Und somit ist es da fast gar nicht möglich, dass du chemischen Pflanzenschutz, sprich Spritzmittel, einsetzt. Also ja, da ist es sicher möglich. Ich glaube, ein zweiter guter Grund ist in UBB die Biodiversitätsstreifen, die eben für Insekten, Blütenpflanzen sehr gut sind. Ja, genau.
Kannst du ganz kurz den Begriff UBB erklären, was der bedeutet?
Ja, UBB ist, wie gesagt, die Abstufung von, also nicht konventioneller, also nicht klassischer Landwirtschaft. Ja, genau.
Umwelt- und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung.
Okay, danke.
Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil du sagst Bodenverseuchung und so weiter. Also das sage ich jetzt selbst als Biobauer, ich habe da einen eher pragmatischen Zugang. Also selbst so wie die konventionelle Landwirtschaft arbeitet und zum Beispiel eben nach diesen UBB-Richtlinien, kann man sie durchaus auch als nachhaltig bezeichnen. Wobei das auf anderen, also in anderen Ländern der Welt mit Sicherheit ganz anders ist. Und vielleicht ein Beispiel, ich glaube, man kann sich in der konventionellen Landwirtschaft, wenn man chemische Pflanzenschutzmittel zur Verfügung hat und Kunstdünger zur Verfügung hat, einfach Dinge erlauben, die halt das Biolandwirt nicht kann. Beispielsweise in der Unkrautbekämpfung ist der Zeitpunkt immer ganz entscheidend. Das heißt, wenn ich als Biolandwirt zu spät dran bin und das Unkraut zu hoch wird und dann habe ich vielleicht eine Regenphase von 10 Tagen, dann kann es sein, dass die Ernte für auf dem Anfeld gelaufen ist für das Jahr, ja, weil ich einfach dem Unkraut nicht mehr her wird. Und durch den chemischen Pflanzenschutz im konventionellen Bereich tue ich mir da sicher ein bisschen leichter. Und auch was die Fruchtfolgerichtlinien betrifft, die wir alle als Landwirte irgendwann einmal gelernt haben, ist es so, dass ich mich da als Biolandwirt einfach viel mehr drauf halten muss, weil ich eben sonst Schädlinge einbringen, weil ich sonst gewisse Unkräuter, wie zum Beispiel die Distel ist es ein Problem, gerade nicht mehr von den Feldern wegbringen, weil ich gewisse Pilzkrankheiten dann im Boden habe. Das heißt, ich muss mehr verschiedene Früchte anbauen mit weiteren Fruchtfolgeabständen, weil sonst kriege ich es gar nicht in den Griff. Ja. Und das kann die konventionelle Landwirtschaft kann sich da ein bisschen mehr spielen. Ja, die kann ja vielleicht einmal etliche Jahre nacheinander einen Mais abbauen oder andere Kulturen. Aber wenn sich die konventionelle Landwirtschaft da auch an Fruchtfolgerichtlinien hält und wenn sie eben zum Beispiel UBB Bewirtschaftung machen, dann müssen sie auch gewisse Fruchtfolgeauflagen einhalten. Dann hat das durchaus einen ähnlichen Effekt. Also das kann man schon sagen. Aber natürlich, ja, woher kommt das Bild der konventionellen Landwirtschaft mit der Bodenverseuchung, mit der Pflanzenschutzkeule? Wenn man sich Amerika anschaut, ja, wo man Flächen haben, die aus hunderte bis tausende Hektar bestehen, Monokultur, wo ein Pflanzenschutzmittel angewendet wird und das ist Roundup, also Glyphosat, und das in Verbindung mit gentechnisch verändertem Saatgut, dann ist das, was die Konsumenten im Bild haben. Ja? Und das führt natürlich dann auch teilweise zum schlechten Image, das die konventionelle Landwirtschaft in Österreich, ist meiner Meinung nach, nicht berechtigt hat. Ja.
Also würdet ihr beide sagen, dass in Österreich die konventionelle Landwirtschaft schon einen sehr hohen Standard hat?
Schon, ja.
Okay.
Im Vergleich zu anderen Ländern auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und also meine Meinung ist jetzt, natürlich gibt es immer wieder Forderungen, dass man gewisse Pflanzenschutzmittel wieder brauchen in Österreich. Ich glaube, dass man das mit Fruchtfolge und anderen Dingen in den Griff bekommen kann. Nur, eins muss uns auch klar sein, das Schlechteste, was passieren kann, und teilweise passiert das leider, es wird ein Pflanzenschutzmittel in Österreich verboten, aus unterschiedlichsten Gründen. Dann ist eine Produktion von gewissen Produkten in dem Umfang, in dem wir es eigentlich bräuchten, nicht mehr möglich. Der Konsum sinkt aber nicht. Und dann wird es aus dem Ausland importiert, wo genau das Pflanzenschutzmittel, das wir verboten haben, angewendet wird. Und das kann dann auch nicht sein. Ja? Also das ist eine ganz schwierige Thematik, und das verwundert jetzt vielleicht, dass ich da die konventionelle Landwirtschaft verteidige, aber ich finde, das ist nur der schlechtere Weg. Wenn wir ein Produkt erzeugen, weil es der Markt erfordert, dann sollten wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass das auch in Österreich produziert wird. Weil da können wir gestalten, wie es produziert wird. Wenn wir alles verbieten, dann wird es irgendwo produziert und dann importiert, wo wir keine Handhabe haben, wie das produziert wird. Ja.
Danke. Was glauben Sie, dass ein Bio- und konventionelle Landwirtschaft voneinander lernen kann, also sich lernen kann?
Ja, also natürlich diese Abstufung, was es eben auch schon gibt mit dieser Biodiversitätsstreifen, den integrierten Pflanzenschutz, was wir eben machen, einfach dieses nicht, wie es du vielleicht schon angesprochen hast, Leo, nicht gleich mit dem chemischen Pflanzenschutz zu kommen, sondern eben zu schauen, wo ist es möglich, wo macht es Sinn, genau.
Ja, und eben auch ein bisschen mehr Augenmerk wieder auf Kreislaufwirtschaft zu legen. Also ich habe schon gesagt, biologische Landwirtschaft verzichtet auf Kunstdünger, also vor allem auf Stickstoffdünger. Wie kommt der Stickstoff trotzdem auf einen Biobetrieb? Entweder durch Tierhaltung, ja, das heißt Wirtschaftsdünger wird ausgebracht, oder eben durch Anbau von Leguminosen, wie zum Beispiel ein Klee, einer Luzerne, einer Sojabohne oder einer Ackerbohne oder einer Erbse, die eben die besondere Eigenschaft haben, dass sie Stickstoff aus der Luft binden können und im Boden anreichern können. Und der steht dann für die nächste Pflanze, die nach dieser Frucht angebaut wird, zur Verfügung. Ja, das heißt, es ist ein Kreislauf, der sich da ergibt. Und also das kann ein konventioneller Landwirt bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall auch machen. Ja, also da gibt es schon Dinge, die man voneinander lernen kann. Und ich bin überzeugt davon, es wird vor allem der chemische Pflanzenschutz Herbizid gegen andere Unkräuter wird sich in den nächsten Jahren noch verringern, aus einem ganz einfachen Grund, weil es aufgrund des Trends zur Biolandwirtschaft enorm viel Entwicklung gibt, was den mechanischen Pflanzenschutz betrifft. Also neue Hackgeräte, Hackroboter, es gibt Roboter, die auf Laserbasis arbeiten und heute schon vor allem in Gemüsekulturen Unkräuter zerstören. Und ich glaube, das wird auch bis zu einem gewissen Teil in der konventionellen Landwirtschaft Platz fassen und dann werden wir manche Diskussionen, die wir heute haben, vielleicht in der Form einmal nicht mehr haben.
Sehen Sie einen aktuellen Trend zu Bio? Also spüren Sie das? Oder bei konventioneller Landwirtschaft? Also Sehen Sie da eine Steigerung, dass das mehr angenommen wird? Also ich glaube, Leo, du verkaufst das direkt, ne? Du wirst das besser beantworten können.
Also von einem gewissen Teil der Konsumenten auf jeden Fall. Ja, also man sieht ja trotz der Teuerung, die Umsatzanteile der biologischen Landwirtschaft sind zwar zu Beginn der Ukraine-Krise, wie wir heute die große Energiekrise gehabt haben, schon gesunken, aber jetzt wieder angestiegen. Ja, das heißt, es gibt doch einen zunehmenden Anteil an Konsumenten, die teilweise zu Bioprodukten greifen, und das spüren wir auch daheim. Also bei Bio-Erdäpfel ist die Nachfrage sehr hoch. Ja, also es gibt schon sicher dazu, dass man das mehr oder weniger vom Nachbarn oder vom Bauern nebenan kaufen kann, aber es gibt doch eine wachsende Gruppe, die sagen, ja, es ist mir auch wichtig, dass das biozertifiziert ist. Man sieht es auch im Lebensmitteleinzelhandel bei einzelnen Produktgruppen. Ich sage zwei Beispiele, beim Biomehl zum Beispiel. Da ist die Tendenz auch steigend, dass der Anteil von Biomehl, der gekauft wird, steigt. Das merkt man in den Unterschied von Getreidepreisen. Also wir haben voriges Jahr sowohl im konventionellen als auch im Biobereich eine sehr gute Getreideernte gehabt. Die konventionellen Preise sind eher schlecht. Die Biopreise sind eher stabil, weil die Nachfrage einfach da ist. Oder auch bei der Sojabohne. Ihr kennt sicher alle diese Aufstriche, die man zum Kaufen kann auf Sojabasis. Da ist es auch so, dass diese Hersteller von vegetarischen Produkten eher zur Bio-Rohware greifen. Und da ist der Preisunterschied bei der Sojabohne zwischen konventionell und Bio auch hoch. Also es gibt durchaus einen Trend. Wobei, eines muss ich noch dazu sagen, auch hier sollte man genau hinschauen, da spielt nämlich auch der Preis eine Rolle. Das sind nämlich alles Produkte, die dann in der verarbeiteten Ware nicht so viel teurer sind als das konventionelle Produkt. Ja, also ein Bio-Erdäpfel ist vielleicht 1,5 Mal so teuer maximal wie ein konventioneller. Genauso ist es beim Mehl oder auch bei irgendwelchen Produkten auf Sojabasis. Wenn man sich anschaut, wo stagniert die Nachfrage im Bio, das ist vor allem das Fleisch, weil einfach die Fleischproduktion im biologischen Bereich so viel teurer ist. Und da gibt es dann sehr wohl Konsumenten, die jetzt sagen, ja, ich kaufe mir Milch, ich kaufe mir Mehl. Ich kaufe mir Eier im Bio, weil da ist der Preisunterschied nicht so hoch. Aber Fleisch kaufe ich konventionell, weil das wäre mir zu teuer.
Wir haben heute gesehen, dass es Unterschiede zwischen Bio und konventioneller Landwirtschaft, aber auch viele Gemeinsamkeiten gibt. Für Konsumenten ist es deshalb wichtig, sich zu informieren und genauer hinzuschauen. Vielen Dank an unsere Gäste für die spannenden Einblicke und dass sie sich die Zeit genommen haben. Und danke an alle, die heute zugehört haben.